Hallo und herzlich willkommen bei Frau Sensibelchens Wahrheit, dem vollkommen und vollkommenen Podcast für hochsensible Kennerpersönlichkeiten. Mein Name ist Silvia Wagner, ich bin psychologische Resilienz- und Kommunikationsberaterin und begleite dich auf deiner Reise zu mehr Widerstandskraft und zum Entdecken deiner Superspürkraft in all deinen Lebensbereichen. Hallo und herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge von Frau Sensibelchens Wahrheit. Heute möchte ich mich noch einmal einem Thema widmen, weil es einfach so brandaktuell ist. Ja, es wird immer wieder vorkommen, glaube ich, dass ich mich diesem Thema widme, weil ich glaube, dass das zeitlebens eine Challenge für uns hochsensible Personen sein wird. Nämlich damit, wie wir am besten mit dem Stress umgehen und wie wir am besten unser sensibles Selbst pflegen können. Für eine HSP kann es wirklich zeitlebens frustrierend schwer sein, ein angemessenes, gesundes und glückliches Leben zu führen. Und glaub mir, ich bin davon nicht ausgenommen. Ich habe zwar schon sehr viel gelernt und wende es auch an, aber immer wieder ist es eine Herausforderung auch für mich, gerade wenn Situationen ganz neu sind oder wenn mich irgendetwas triggert, irgendeine Person mich triggert, ja. Erst vor kurzem habe ich das erlebt und da habe ich so gemerkt, wie stark ich in die Übererregung gekommen bin. Da hat es mich wirklich extrem wieder daran erinnert, welche Herausforderung das immer wieder ist. Aber wie wichtig es auch ist, dass wir einfach Methoden und Werkzeuge zur Verfügung haben, dass wir das in den Griff bekommen oder dass wir das zumindest, dass wir das trainieren können, wie wir damit umgehen. Denn das kann ich dir wirklich versprechen. Je öfter du das anwendest und je öfter du das trainierst, desto besser gelingt es dir auch. Und je mehr Werkzeuge du in deinem Köfferchen hast, wie du damit umgehen lernst, desto mehr kannst du die auch anwenden. Ja, also wir müssen ja als hochsensible Frauen besonders, ja natürlich auch Männer, aber mit diesem großen Druck einfach zurechtkommen, dass 80% aller Menschen um uns herum eben keine HSB sind und das gar nicht so wahrnehmen wie wir. Aber wenn wir uns dem Stil der anderen anpassen und uns gegen unsere eigene Sensibilität auflehnen, dann müssen wir leider einen Preis zahlen, weil das fällt wieder total auf uns zurück und wir leiden, wenn wir unsere sensible Art nicht berücksichtigen. Wie ich ja in einer der früheren Folgen schon mal erzählt habe, führt diese Überstimulierung an Reizen zu einer physischen Überreizung. Und das ist sehr unangenehm und führt wirklich bei jedem zu schlechteren Leistungen, ganz egal ob beruflich, gesellschaftlich, sportlich oder privat. Es wirkt sich fast auf alle Lebensbereiche aus. Die Reizüberflutung beeinträchtigt auch die einfache Fähigkeit, das herkömmliche Geschehen zu genießen, ja, weil HSB so feine Nuancen wahrnehmen und alles so gründlich verarbeiten, sind sie in vielen Situationen zwangsläufig so überreizt. Und diese Überreizung ist auch unsere Achillesferse. Ja. Also wir müssen uns, wie ich schon gesagt habe, deshalb ja zu richtig gehenden Experten entwickeln, wie wir sie vermeiden, überleben und uns davon wieder erholen können. Aber das können wir, wie ich schon sagte, eben sehr gut trainieren. Und lass uns diese plötzliche Überreizung und die chronische Übererregung einfach kurz einmal miteinander vergleichen. Also diese plötzliche Überreizung die führt üblicherweise zu einer Art Schreckreaktion. Das ist dann ein Adrenalinausstoß, der den Herzschlag beschleunigt, die Muskeln anspannt und den ganzen Körper auf einen Kampf oder Flucht vorbereitet, beziehungsweise eben ihn erstarren lässt. Wenn dein Körper dann dieses schreckauslösende Ereignis als Bedrohung erkennt, wird er als nächstes Cortisol produzieren. Das ist das Stresshormon, das bei der Vorbereitung auf Kampf, Flucht oder Erstarren zusätzlich noch helfen soll. Dieses Hormon schaltet die Verdauung und andere aufrechterhaltende Körperfunktionen ab, sodass alle Energie auf die Notfallsituation konzentriert sind. Ich habe das in einer anderen Folge schon einmal ein bisschen ausgeführt. Das bedeutet, Cortisol und Adrenalin werden also gemeinsam ausgeschüttet. Jetzt bleiben wir aber kurz beim Cortisol, weil das ja bei der chronischen Übererregung immer vorhanden ist. Das Cortisol bleibt nämlich viel länger im Körper als Adrenalin. Also mindestens 20 Minuten und wo es sich Stunden, Tage, Monate oder Jahre auch halten kann. Es ist eben nicht gut, wenn davon zu viel im Körper herumkursiert, da es dann zum Beispiel auch die Verdauung oder das Immunsystem beeinträchtigen kann. Wenn wir also nach einem Tag mit hoher Cortisolausschüttung ins Bett gehen, sind wir vielleicht erschöpft. Das Hormon wird aber in der Nacht in den Stoffkreislauf zurückgeführt. Es macht uns auch wach oder weckt uns früh am Morgen. Das Cortisol kann eine Stimmung herbeiführen, in der wir ängstlich sind, uns bedroht fühlen und alle möglichen Sorgen machen. Auch Schlafmangel und extreme Wachsamkeit während des Tages können wiederum zu einem niedrigen Serotoninspiegel im Gehirn führen. Und wir wissen ja, was das Serotonin für Auswirkungen hat. Serotonin ist unser Glückshormon. Das soll ich aber jetzt nicht beunruhigen. Es ist nur wichtig, dass du erkennst, dass eben eine lang anhaltende Cortisolausschüttung oder wenn das Cortisol zu lange in unserem Körper bleibt, dass das wirklich zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann. Und damit du kurze und chronische Übererregung wirklich fachmännisch einschätzen lernst, möchte ich dir hier ein paar Indikatoren vorstellen. Schauen wir uns nochmal die kurze Überreizung an. Die kann eben zu Überforderung oder Angst führen. Man errötet zum Beispiel, das kann sogar am ganzen Körper sein. Ja, der Herzschlag wird schneller, der Magen gerät in Aufruhr, die Muskeln verkrampfen sich vor allem so im Nacken- oder Kinnbereich. Man kann sogar in Schweiß ausbrechen. Man ist nicht mehr fähig, sich an irgendwas zu erinnern oder sich zu konzentrieren. Man hat zum Beispiel wackelige Knie oder auch die Körperkoordination, die funktioniert nicht mehr richtig. Ja, es ist auch möglich, dass man so kurz davor ist, auszurasten, weil man sich so extrem überfordert fühlt. Also das ist wirklich manchmal ganz schlimm. Auch die Gedankenarmut ist so ein Indiz dafür, ja, dass man oft gar keinen klaren Gedanken mehr für etwas fassen kann. Im Gegensatz dazu ist die chronische Übererregung, die äußert sich ein bisschen anders. Und zwar, man fühlt sich überfordert, ängstlich oder besorgt, dass man seine Aufgaben nicht rechtzeitig erledigen kann. Oder man hat zum Beispiel so unerklärliches Herzklopfen. Also nicht so wie bei der plötzlichen Überreizung, wo man weiß, okay, da war jetzt eine Situation, die hat mich so aufgeregt, sondern beim chronischen, bei der chronischen Übererregung, da bekommt man oft so irgendwie aus unerklärlichen Gründen Herzklopfen oder auch einen nervösen Magen. Man hat auch oftmals keine Geduld und dann geht man früh zu Bett, weil man so müde ist, weil man sich so erschöpft fühlt. Und dann kann man aber erst wieder nicht einschlafen. Oder man wacht mitten in der Nacht auf, beziehungsweise viel zu früh am Morgen und hat unerklärliche Muskelschmerzen, fühlt sich verspannt, hat vielleicht auch ständig Kopfschmerzen oder fühlt sich auch verzweifelt oder hilflos. Auch wenn man so das Gefühl hat, man ist besonders dünnhäutig, ja, vielleicht kennst du das auch, also dass man wirklich oft bei Kleinigkeiten schon zu weinen beginnt, die oft gar nicht bös gemeint sind, ja, aber also ich kenne das gut, ja, da braucht mich oft jemand nur ein bisschen am falschen Fuß erwischen, sage ich dann, und dann werde ich gleich extrem traurig oder es laufen schneller mal die Tränen. Das kann auch ohne Anlass sein, ja, da fühlt man sich irgendwie betäubt oder total erschöpft. Natürlich variieren diese Anzeichen, ganz egal ob bei der akuten oder bei der chronischen Übererregung, wirklich von Person zu Person, ja. Und es kann auch sein, dass es sogar von Situation zu Situation total unterschiedlich abläuft. Die chronische Übererregung, die stellt eindeutig ein Problem dar. Diese häufig auftretende Überstimulation, sogar wenn sie positiver Art ist, kann eben zu chronischer, also durch Cortisol bedingter Übererregung führen. Und deswegen möchte ich dir in dieser Folge ein bisschen helfen, mit dieser Stimulation von außen und auch von innen besser zurechtzukommen. Du wirst wahrscheinlich noch öfter etwas von mir zu diesem Thema hören, weil ich einfach immer wieder merke, wie wichtig das ist und das, ja, und weil auch jeder Mensch anders ist, ja. Jede Situation, jeder Mensch ist anders und jeder kommt auch anders mit diesen ganzen Situationen zurecht und deswegen ist es auch schwer, so allgemeine Tipps abzugeben. Aber ich hoffe, ich kann dir zumindest immer ein paar Impulse mitgeben und du kannst dir wenigstens ein bisschen was davon mitnehmen. Und weißt du, was mir auch paradoxerweise manchmal einfach hilft? Einfach die Situation gerade zu akzeptieren. Ja, also wirklich so mal innezuhalten und zu sagen, es ist gerade so schwer und ich weiß eigentlich nicht, wie ich damit umgehen kann. Aber es ist okay. Denn sobald wir in die Akzeptanz kommen, stärken wir unseren Selbstwert. Wir nehmen uns an, so wie wir sind. Und sobald wir das gemacht haben, wird wieder ganz andere Energie frei. Und wir können viel lösungsorientierter denken und uns auch Methoden und Tools zurechtlegen, mit denen wir es einfach schaffen können. Weil gegen eines wehre ich mich wirklich vehement, nämlich gegen das, dass ich mich als Opfer der Umstände sehe. Ja, es ist zwar so, dass wir manchmal wirklich sehr darunter leiden. Ja, aber trotzdem haben wir es in der Hand, mit unseren Gefühlen, unseren Gedanken, unseren Stressoren umzugehen. Wir haben es selbst in der Hand. Wir können selbst bestimmt entscheiden, wie wir damit umgehen. Auch wenn sich's manchmal wirklich scheiße anfühlt. Und deswegen möchte ich jetzt mit einer Übung auch gleich weitermachen. Und zwar ist die Übung auch von Elaine Aron. Und zwar geht es hier um eine Bestandsaufnahme und eine Würdigung deiner Methoden mit dieser Übererregung umzugehen. Ja, weil diese Überstimulation und Überreizung und der daraus resultierende Stress, die stellen natürlich die Schattenseite des HSB-Daseins dar. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, wenn wir nach vorne schauen und haben wir schon Lösungen entwickelt, ja, wir wären ja sonst gar nicht dort, wo wir jetzt sind. Und jeder HSB entwickelt Methoden, um mit diesem Stress umzugehen. Und die erste Aufgabe in dieser Übung besteht jetzt darin, dass du dir einfach einmal notierst, was du jetzt bereits alles tust, um mit der Übererregung klarzukommen. Und da möchte ich dich jetzt einmal wirklich bitten, deine 5 brillantesten Bewältigungsstrategien aufzuschreiben. Vielleicht sind sie dir im Moment jetzt noch gar nicht bewusst, aber denk mal zurück an ein paar stressige Situationen in der letzten Zeit und wie du damit umgegangen bist. Und natürlich muss ich auch wieder mal von mir selber ein bisschen was erzählen, aber vielleicht hilft es dir ja, dass du ein bisschen warm wirst mit diesem Thema. Und zwar möchte ich dir jetzt ein paar meiner Bewältigungsstrategien näher bringen. Und zwar, wenn ich in einer Situation überstimuliert bin, dann gehe ich einfach. Ich verlasse die Situation und das kann manchmal ein bisschen abrupt sein und meine Gegenüber sind dann manchmal auch ein bisschen irritiert oder überrascht, weil sie es nicht wissen, was jetzt los ist. Aber ich habe für mich einfach gemerkt, dass das die beste Strategie ist. Denn ich komme natürlich wieder zurück, aber es sind wirklich so diese magischen 20 Minuten, die mir schon über die ärgste Hürde drüber helfen. Ich gehe dann meistens raus, entweder an die frische Luft, wenn es möglich ist, oder zumindest aus dem Raum und versuche mich in dieser Zeit wirklich auf meine Atmung zu konzentrieren. Also ich atme wirklich bewusst ganz tief in den Bauch, so mindestens 10 Mal. Und was mir auch extrem gut hilft, ist, wenn ich mich dann irgendwo hinsetze, die Augen schließe und mich einfach nur neben dem Atmen auf das Hören konzentriere und das Fühlen. Ja, und wenn sich dann alles ein bisschen beruhigt hat, dann komme ich natürlich wieder zurück zu den anderen, weil natürlich wissen die anderen ja sonst nicht Bescheid, was da plötzlich mit mir los war. Aber es ist dann meistens auch nachvollziehbar, wenn ich das wirklich ganz offen erkläre und anspreche. Ja, und was ich auch noch mache, ist, wenn jetzt bei Terminanfragen, zum Beispiel für private Unternehmungen oder Einladungen und solche Dinge, ich meistens nicht sofort zusage. Also früher habe ich ja irgendwie immer sofort Ja gesagt und habe dann irgendwie gemerkt, oh mein Gott, wie soll ich das alles unterbringen, und habe mich gleich total überfordert gefühlt, als ich wirklich das realisiert habe. Nein, das mache ich jetzt nicht mehr so. Also jetzt ist es so, dass ich mir wirklich ein bisschen Zeit erbitte zum Nachdenken und Nachschauen, ob ich alles gut unter einen Hut bringe, weil was mir natürlich auch wichtig ist, gerade bei Treffen mit Freunden oder Unternehmungen, ich möchte ja auch mit ganzer Sache dabei sein. Und ich bin dann auch wirklich ehrlich und sage dann Nein, wenn es sich irgendwie nicht ausgeht. Und wenn du zum Nein sagen ein paar Anregungen brauchst, dann empfehle ich dir die Folge 8, die letzte Folge, falls du sie nicht schon gehört hast. da gebe ich ein paar Tipps dazu, wie man auch das schafft. Also bei mir, wenn ich jetzt Ja sage, dann kann man wirklich davon ausgehen, dass ich mit vollem Herzen Ja sage und dass ich mir dann auch, ich würde wirklich sagen, zu 99% das auch so freigeschaufelt habe, dass ich mit voller Sache dabei sein kann. Ja, und meine dritte liebste Bewältigungsstrategie ist einfach das Spazierengehen, ja, in der Natur. Am liebsten mit meinem Hund. Es kann ans Wasser sein, ja. Was ich auch besonders gern mag, wenn ich mich ein bisschen auf einen Hügel raufbegebe, sodass ich wirklich schön in die Weite schauen kann. Es muss jetzt nicht der höchste Berg sein, aber irgendwo, wo ich mich ein bisschen in eine Metaposition begeben kann und ein bisschen von oben auf die Dinge herabschauen kann, so, das hilft mir dann gleich ein bisschen. Ja, ja. Jetzt habe ich natürlich eine Menge wieder über mich erzählt, ganz klar, du kennst mich ja, aber ich lade dich ein, oder vielleicht hast du es ja schon gemacht, dass du jetzt du deine Liste erstellst mit deinen Bewältigungsstrategien. Und wenn du das dann gemacht hast, dann lade ich dich ein, dass du dir in Ruhe diese Aufstellung, diese Liste, die du aufgeschrieben hast, jetzt wirklich noch einmal durchliest und jeden einzelnen Punkt davon würdigst. Und zwar würdige ihn so, als wäre es so eine kleine, ein Werkzeug, das du entdeckt hast. Ja? Und lese es durch, schau es dir an und sage danke. Ja? Danke, dass ich das schon geschafft habe, mit dieses Werkzeug zu entwickeln, um mit der Übererregung umzugehen. Denn auch wenn ich dir in weiterer Folge jetzt noch ein paar Impulse mitgebe, ist es immer wichtig, dass du dich darauf besinnst, was du schon in deinem Leben für Ressourcen hast. Angewandt hast oder welche Ressourcen du zur Verfügung hast, die dir vielleicht oft gar nicht bewusst sind, dass du sie laufend anwendest, weil was Neues lernen dauert immer ein bisschen, auf das Alte kann man immer wieder zurückgreifen, weil das hat man meistens schon lange intus. Ich habe dir ja schon mehrmals erzählt oder in früheren Folgen zumindest schon mal erzählt, wie wichtig es für alle Organismen ist, das optimale Erregungsniveau zu halten. Und zwar das optimale Erregungsniveau ist dieses Niveau, in dem wir uns wohlfühlen und gute Leistungen erbringen. Wir alle müssen irgendwo in der Mitte bleiben. Ja, wir haben jetzt von der Übererregung oder Überreizung gesprochen. Denn für die HSB ist es besonders schwierig, da bei uns weniger Stimulation als bei den anderen Menschen ausreicht, um ein optimales Level zu halten. Deshalb geraten wir natürlich auch häufiger in Situationen, in denen wir Stimulationen zu stark ausgesetzt sind und uns auch wie Nicht-HSB verhalten müssen. Des Weiteren übernehmen wir oftmals mehr Verpflichtungen oder stürzen uns in mehr Vergnügungen, als wir eigentlich verkraften können. Es kann auch sein, dass wir HSB uns auch oftmals zu sehr zurückziehen, weil wir zu viel Angst vor dieser Übererregung auch haben und uns natürlich versuchen zu schützen. Und zwar kann das so weit gehen, dass wir uns wegen der Untererregung dann wiederum körperlich und seelisch unwohl fühlen. Also wir ziehen uns so weit zurück, dass wir dann wieder in diese Untererregung kommen, was natürlich auch nicht gut ist, weil das Beste wäre eben dieses optimale Mittelmaß, dieses optimale Erregungsniveau. Manchmal lehnen wir auch zu oft ab oder versagen es uns auch, Hoffnungen zu hegen oder Pläne zu schmieden, neue Kontakte zu knüpfen oder auch Reisen zu machen oder uns auf neue Ideen zu stürzen, um nicht in diese Übererregung zu kommen. Die Anzeichen der Untererregung, die können ebenso variieren natürlich wie die der Übererregung. Die sind dann zum Beispiel Langeweile oder Ruhelosigkeit oder auch Hunger, wenn man eigentlich gar keinen haben sollte. Oder du schläfst vielleicht länger, als es dir gut tut, trinkst ein bisschen zu viel Alkohol oder stürzt dich aus Langeweile in Beziehungen, die dir gar nicht gut tun, oder du verhältst dich wie ein Quälgeist oder nervst die Umgebung. Es kann auch sein, dass man in der Untererregung sich in Tagträume flieht und irgendwie ganz unzufrieden auch mit dem Leben herumläuft oder sich selbst oder andere so beneidet, die mehr schaffen als wir selbst. Das sind so typische Anzeichen, wo man in der Untererregung sich befinden kann. Was natürlich auch wieder von jedem Menschen, von Mensch zu Mensch verschieden ist. Ja, also da kann man auch nicht pauschalieren, genauso wie bei der Übererregung. Ja, und da möchte ich dich gleich zu einer nächsten Übung einladen. Und zwar möchte ich dich einladen, dir eine Woche mal Zeit zu nehmen und dir am Abend, jeweils am Abend, einfach deinen Tag rückblickend ein bisschen anzuschauen und da zu notieren, wie deine Phasen verlaufen sind, wie dein Tag so war. Ja? Du kannst den Tag in 3 bis 5 oder 6 Abschnitte einteilen, je nachdem, wie es dir lieb ist, und dann bewerte jeden Abschnitt. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel im optimalen Erregungsniveau warst, zum Beispiel in der Mittagspause, dann machst du eine 0. Wenn du in der Übererregung warst, zum Beispiel am Vormittag, weil du eine Präsentation oder so abhalten musstest oder weil viel los war in der Arbeit, dann mach ein Plus. Und wenn du in der Untererregung warst, wenn du zum Beispiel am Nachmittag, wenn es irgendwo fad war oder keine Ahnung, dann machst du ein Minus. Und so machst du das eine Woche und dann bekommst du einen ganz guten Überblick, wie denn so deine Woche gelaufen ist. Und wichtig dabei auch ist, dass du deinen Schlaf ein bisschen bewertest. Ja, hast du gut geschlafen, tief geschlafen, unruhig geschlafen und auch wieder Plus, Minus oder eine 0 hinschreibst. Ja, wenn du das gemacht hast, bekommst du einen schönen Überblick über deinen typischen Wochenverlauf. Und je nachdem, was für ein Ergebnis bei dir rausgekommen ist, zeigt sich dann schön, was du auch brauchst, um in mehr Zeit in deinem optimalen Erregungsniveau zu verbringen. Vielleicht bist du aber auch schon in der glücklichen Lage, dass du sehr viel Zeit im optimalen Erregungsniveau verbringst. Ja, wenn das so ist, dann gratuliere ich dir herzlich, weil dann stehen die Chancen wirklich gut, dass du ein sehr gesundes und ausgeglichenes Leben führst. Aber wie gesagt, das ist ja meistens nur eine Momentaufnahme. Eine Woche deines Lebens ist ja gar nichts, ja. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe Wochen erlebt, in denen die Übererregung so stark war, dass ich unbedingt, also dass das optimale Erregungsniveau ganz selten erreicht worden ist. Und dann habe ich Wochen gehabt, und zwar war das zum Beispiel, als ich damals, das habe ich in einer Folge mal erzählt, als ich da meine Fehletikettierung gemacht habe und krank und arbeitslos und so war. Also da war ich sowas in der Untererregung, dass ich so frustriert war. Also das war auch nicht mehr gesund. Ja. Aber da hör gern in die Folge rein, wo es um die Fehletikettierungen geht. Ja, und deshalb ist das auch, wie gesagt, nur eine Momentaufnahme und ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Ja, es ist immer verbesserungswürdig oder eben etwas möglich zu verändern. Und deswegen halte ich das auch für eine gute Methode, das immer wieder mal im Laufe eines Jahres so stichprobenartig durchzuführen, weil dann bekommt man einen ganz guten Überblick bzw. kann auch ganz gut lernen, das zu regulieren. Ja, und wenn dein Ergebnis jetzt zum Beispiel gerade gezeigt hast, dass du relativ viel in der Untererregung bist, dann ist ja die Gefahr ziemlich groß, dass du dich zu viel zurückziehst, vielleicht ein bisschen. Ja? Und deshalb möchte ich dir jetzt 5 Punkte mitgeben, wie du ein bisschen mehr aus dir herauskommen kannst. Punkt 1. Ruf eine Freundin an, die du schon lange nicht mehr gesehen hast, oder eine Verwandte, und mach dir mit ihr ein Treffen aus oder schreib ihr oder trete einfach wieder mal mit ihr in Kontakt. Punkt 2. Wenn du einer Situation aus dem Weg gehen möchtest oder eine bestimmte Handlung aus Angst nicht machen möchtest, aber eigentlich daran arbeiten willst, dich aber nicht traust, dann lass dich bei den ersten Malen von einer dir vertrauten Person begleiten. Die muss einfach nur da sein. Ja? Sie muss nicht sagen oder so, aber einfach nur, dass du ein Sicherheitsgefühl hast, dass da jemand ist, der dich unterstützen würde, wenn du es brauchst. Punkt 3. Besprich mit einem Menschen deines Vertrauens die Gründe, warum du nicht das tust, was du eigentlich tun möchtest. Bitte sie, einfach nur zuzuhören und auf deine Gefühle einzugehen, ohne dir Ratschläge zu geben. Punkt 4. Mach wieder mal einen Ausflug. Vielleicht für ein paar Stunden oder sogar ein paar Tage. Plane ihn wirklich explizit und nicht zu weit im Voraus, sodass du diese Reise auch wirklich bald unternimmst. Dass du dich verpflichtest, buch dann schneller mal ein Zimmer oder irgendwas, dass du das auch dann wirklich einhalten musst. Und Punkt 5 ist ja, man muss ja nicht immer ausgehen, dass man jetzt wirklich Anregung erfährt. Ja, also ich mag das auch nicht so gern, aber du kannst auch ein Buch lesen, eine inspirierende Sendung im Fernsehen oder im Radio anhören oder einen Podcast hören oder du kannst auch online gehen oder jemand einfach anrufen oder du kannst auch ein Arbeitsbuch zur Hand nehmen, wo du wirklich auch Übungen durchführen musst. Oder du kannst auch die Übungen aus diesem Podcast regelmäßig weiterführen zum Beispiel. Ja, das waren jetzt die Punkte, die dich anregen können, wenn du zu wenig Erregung hast, also wenn du in der Untererregung bist. Und jetzt kommen noch 5 Punkte, Ideen, um besser zur Ruhe zu kommen. Und als ersten Punkt schlägt da die Elaine Aron ein Muster vor, an das man sich halten sollte. Und hier muss ich aber dazu sagen, das ist nicht so leicht umzusetzen. Und gerade wenn man jetzt kleine Kinder hat, ist es wahrscheinlich unmöglich. Aber trotzdem, es ist auf jeden Fall anzustreben und mir gefällt das sehr gut. Aber ich arbeite auch noch immer dran, dass zu erreichen. Und zwar schlägt sie vor, 8 bis 10 Stunden pro Tag im Bett zu verbringen, ob schlafend oder nicht. Zusätzlich sollte man 2 Stunden Ruhezeit einplanen, um zu meditieren, nachzudenken oder zu trödeln. Oder falls nötig, kann man das auch während einer Fahrt oder der täglichen Pflichten machen, solange man dabei schweigt. Auch interessant, oder? Zusätzlich 1 Stunde pro Tag Bewegung an der frischen Luft. dann sollte man sich einen kompletten Tag pro Woche Freizeit nehmen. Also nie einen Tag, wo man keine Besorgungen, keine Arbeit, auch nicht zu Hause verrichtet. Und ein Monat im Jahr sollte man Freizeit einplanen. Und dieser Zeitraum sollte vorzugsweise auf das ganze Jahr natürlich verteilt werden. Aber man soll wirklich akzeptieren, meinen Sie, dass weniger für hochsensible Personen einfach unzureichend ist. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, dass du deinen Terminkalender zur Hand nimmst und diese oben genannten Blöcke wirklich in den Terminkalender einträgst. Und falls dieses Muster in einer bestimmten Woche nicht eingehalten werden kann, solltest du es in der darauffolgenden Woche ausgleichen. Und du solltest auch zusätzlich freie Zeit einplanen, wenn jetzt zum Beispiel eine besonders anstrengende Sache in der Arbeit angestanden ist, ja, wie eine Präsentation oder ein Workshop oder ein Vortrag oder eine Prüfung oder sonst irgendwas Anstrengendes, ja, oder ein Wettkampf oder was auch immer. Punkt 3 ist, dass du dir immer einen kleinen Proteinsnack bereithalten solltest, vielleicht ein Stück Käse oder ein hart gekochtes Ei oder einen Proteinriegel, Dose Thunfisch oder Nüsse oder eine Schale Hüttenkäse, weil die Übererregung kann deinen Blutzuckervorrat erschöpfen. Und ein niedriger Blutzuckerspiegel führt natürlich zu noch stärkerer Überreizung und Stress im Alltag erschwert es oft eben das Richtige zu essen zu finden oder überhaupt etwas zu essen. Und wenn die Chemie in deinem Körper aber nicht stimmt, dann wirst du mit Sicherheit schlechtere Entscheidungen treffen, um ein optimales Erregungsniveau aufrechtzuerhalten und dadurch wird alles noch schlimmer. Und das gilt eben vor allem für das Leben über 30. Ja, und da kann ich wirklich auch gut mitreden, denn da kann ich auch ein Lied davon singen. Punkt 4 ist, versuche immer Ohrstöpsel bei dir zu tragen, gerade wenn du sehr auditiv empfindlich bist, ja, damit du immer ein Werkzeug parat hast, dich vor lauten Geräuschen zu schützen. Und dann haben wir noch Punkt 5 und der ist mir auch eine besondere Stütze immer wieder. Und zwar trag, wenn möglich, immer ein inspirierendes Buch bei dir. Ja, also ich habe das wirklich total gerne alleine, oft das Gefühl, dass ich dieses Buch mit habe. Das ist für mich so wie so ein kleines Notfallrezept, ja, weil ich immer, wenn dann irgendwie eine Situation kommt, die mich überfordert, kann ich dieses Buch zur Hand nehmen. Und wenn es nur eine Seite ist, die ich lese oder ein paar Zeilen, dann ist das oftmals schon eine Riesenhilfe, um in die Beruhigung zu kommen. Ja, ich hätte jetzt natürlich noch eine Unmenge an Tipps für dich, aber das würde den Rahmen widersprechen. Und deshalb möchte ich jetzt auch zu einem Ende kommen. Wir haben heute darüber gesprochen, wie du dein optimales Erregungsniveau erreichen kannst. Es gab ein paar Tipps und Übungen dazu und ich habe dir am Anfang auch beschrieben, warum das so wichtig ist, dieses optimale Erregungsniveau zu erreichen. Ja, und ich möchte mich wieder ganz herzlich bei dir bedanken, dass du bis jetzt durchgehalten hast. Und ja, natürlich ist das auch alles wieder nur meine Wahrheit, beziehungsweise natürlich die von der Elaine Aron, auf deren wissenschaftliche Erkenntnisse und ich gerne zurückgreife und deren Arbeit ich wirklich sehr schätze. Und deshalb bin ich natürlich auch interessiert an deiner Wahrheit. Wie siehst du das Ganze? Wie ist es dir bei den Übungen ergangen? Konntest du ein bisschen was mitnehmen? Konntest du ein paar Tipps umsetzen? Oder hast du irgendwelche anderen Fragen zu diesen Themen? Dann stell sie mir gerne. Ich werde sie dann in den kommenden Episoden nach und nach beantworten. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gerne oder hinterlasse eine Bewertung oder einen Kommentar. Willst du mehr über meine Arbeit wissen, dann besuch mich gerne auf meiner Homepage unter www.loesungsperspektiven.at. Oder komm in unsere Facebook-Gruppe, die Super Sensitive Power Group. Also, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Ciao!